Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 25. April 2024, Donnerstag von dieser Woche. In Zürich am Mikrofon ist Gami. Hoi Gami Lotte.
Hoi Dominik.
Ja, hier in Bern, es läuft nicht wahnsinnig viel. Wir haben ein paar Themen ausgesucht. Eine Meldung, die wir gerade einsteigen wollen. Es kommt zu einem Verteilkampf bei ganz grossen, schweren, teuren Operationen im Gesundheitswesen. Heute eine Meldung, das Basler Unispital will auch Lebern transplantieren. Rund 150 Lebern werden schweizweit pro Jahr transplantiert, bisher nur in Zürich, Bern und Genf. Auch Basel will das machen und es kommt wenige Tage, ich glaube, es war Ende letzte Woche, wo die Meldung schon gekommen ist, dass St. Gallen auch ein Herzzentrum will. Auch eine sehr teure Spitzenmedizin. Und das komischerweise direkt vor der Abstimmung über das Gesundheitswesen. Wie siehst du die Frage?
Ja, bis jetzt ist ja so, dass nur Universitätskliniken überhaupt Transplantationen dürfen vornehmen. Es geht ja darum, dass man die Routine hat und dass man auch nicht zu viele Kosten generiert, oder? Und jetzt sind wir gerade bei dem Thema, die Gesundheitsabstimmungen, die wir werden haben. Weil es ist ja so, ich habe nachgeschaut, bei den Lebertransplantationen 60 bis 80.000 Franken werden von der Grundversicherung deckt. Du hast gesagt, ungefähr 150 Lebern pro Jahr. Und eben jetzt möchte man das auch noch dürfen in Basel machen. Ich meine, grundsätzlich sind wir ja für den Wettbewerb. Das kann ja nicht schaden, oder? Dort, wo man die Experten hat, sollte man das anbieten können. Die Frage ist einfach wirklich, was sind die Kostenfolgen? Wenn wir überall die spezialisierten Kliniken haben, wie wirkt sich das denn tatsächlich auf Gesundheitskosten aus? Und da bin ich ein bisschen skeptisch, dass man da dann wirklich an Kosten tief behalten kann.
Ja, das Entscheidende ist, dass der Wettbewerb stattfindet und aber entschieden wird, nicht irgendwie durch Politikerinnen und Politiker, also nicht durch, in dem Fall nicht durch Gesundheitsdirektorenkonferenz, sondern durch die, die zahlen müssen. Und das sind entweder Patientinnen und Patienten, aber auch ihre Versicherungen, oder, wo letztlich eben dann müssten oder würden darauf schauen, wenn sie könnten entscheiden, wo wird die Operation wirklich so gemacht, dass sie funktioniert, dass es keine Komplikationen gibt, dass die Personen nachher tatsächlich ihr Problem gelöst haben, dass sie gesund werden. Also der Outcome, also die englischen Ökonomen reden von Outcome-Ökonomie, oder? Und das ist ja das, was im Gesundheitswesen komplett fehlt, sondern es ist ein komplett durchregulierter Pseudomarkt, wo eben jetzt die Basler lobbyieren, dass sie eben auch auf die Liste kommen von der hochspezialisierten Medizin, von den Gesundheitsdirektoren. Die entscheiden bald darüber. Und wenn das so ist, oder, dann ist es eben kein Wettbewerb, dann ist es auch nicht irgendwie ein Wettbewerb um gesunde Leute, sondern es ist ein Wettbewerb darum, wer den Stempel überkommt und dann das kann anbieten. Und da ist schon ziemlich absurd. Also in 3 Kliniken machen wir die 120 bis 150 Transplantationen pro Jahr. Kommen 40 mehr, oder? Da kannst du ausrechnen. Da sind es pro Klinik sind es dann noch 40 so Transplantationen. Die werden von mehreren Leuten gemacht. Und am Schluss ist bei so schwierigen Sachen schon keine wichtig, dass du unter das Messer kommst bei einer Ärztin oder einem Arzt, der das oft macht, weil Erfahrung bei diesen Sachen erfahrungsgemäss für Qualität sehr wichtig ist.
Es ist eben, man streitet sich um einen kleinen Kuchen in dem Fall, um die 150 Lebern pro Jahr. Und die Frage ist natürlich schon, wenn man dann pro Spital eben weniger Transplantationen durchführt, dass dann eben gerade die Routine fehlt. Oder man hat nur so viel zur Verfügung. Die Zahl ist begrenzt, aber die Routine nimmt dadurch ab, dass man jetzt einen neuen Player dazu hat, dazu gewinnt. Ich habe es ein bisschen störend gefunden in dem Artikel, wo es eben um das geht, dass man gesagt hat, ja, es sei eigentlich nicht zumutbar, dass jemand aus Basel auf Zürich muss für eine Lebertransplantation, also den Transportweg, das sei schon problematisch, aber ich musste sagen, hey, die Schweiz ist relativ klein und eigentlich musst du doch dort hingehen, wo du die Spezialisten hast und nicht den kürzesten Weg.
Ja, also man könnte ja eigentlich sogar sagen, ein so ein Zentrum würde für die ganze Schweiz langen. Man könnte die Erfahrungen damit konzentrieren an einem Ort Und dafür könnte man ja sagen, irgendwie Herz macht man in Zürich, Leber macht man in Genf. Passt vielleicht, oder? Oder irgendwie so. Also ich meine, das ist wahnsinnig. In der Schweiz geht es wirklich in die falsche Richtung diesbezüglich. Weil das Einzige, was sicher ist, wenn St. Gallen ein Herzzentrum eröffnet und wenn in Basel in Zukunft Leber transplantiert wird, das Einzige, was sicher ist, ist, dass es mehr Kosten generiert. Und wie das die Leute sehen, das hat eine Umfrage von Comparis gezeigt. Eine grosse Mehrheit, fast 3/4 der Schweizerinnen und Schweizer, wünschen sich eine Einheitskasse, also dass es nur noch eine Krankenversicherung gibt. Aber nur, wenn dann die Krankenkassenprämien deutlich sinken, also etwa 10%, das würde dazu führen, dass man das gut findet. Das ist toll. Ich glaube einfach nicht, dass das möglich ist, oder? Eine Einheitskasse hat auch dort keinen Wettbewerb mehr. Um die Prämienhöhe. Und dann, wenn du nicht wechseln kannst, dann gehen ja die Prämien eher rauf. Oder wie siehst du das?
Ja, also es ist spannend, die Umfrage von denen, die eben die Einheitskasse ja befürwortet, oder? Sagen 3/4, dass, damit sie das befürwortet, dass dann müssten die Prämien monatlich um 40 Franken oder mehr sinken. Und jetzt ist es so, sie haben auch in dem Artikel hat man mit dem Felix Schneuli geredet. Er ist ja Experte gerade in dem Thema. Und er bringt natürlich das Argument vor, dass von den ganzen Kosten, oder, bei der Krankenkasse sind nur 5% sind eben Verwaltungskosten. Wenn wir also eine Einheitskasse einführen, die sogar in dem Sinn, blöd gesagt, gratis arbeitet, ja, dann würden wir erst gar nicht auf die 40 Franken kommen, weil das wäre ungefähr 10% von der durchschnittlichen Krankenkassenprämie, die dann die Leute würden wollen als Senkung, Minimum, damit sie die Kasse befürwortet. Das heisst, man muss die Kosten anders senken und da sind wir wirklich beim grossen Thema der Gesundheitspolitik.
Ja, also der Hinweis ist wichtig, weil auch eine Einheitskasse hat Verwaltungskosten, oder? Also, und sogar wenn man sie könnte auf null senken, sind das 5% und nicht die 10%, wo die Befragten, die das gut finden, wollen. Es gibt ja kommt dann immer das Beispiel von der SUVA, oder? Sozusagen von der Einheitskasse, von diesen Branchen, die da im Monopol von der SUVA unterstellt sind, im Unfallversicherungsbereich. Aber dort ist natürlich dann extrem, oder? Dort hast du einen Case Manager, der sagt dann dir, zu welchem Arzt du gehst und du hast überhaupt keine Freiheit mehr. Also man muss dann sich bewusst sein, wenn man die Einheitskasse will und wenn man will, dass die wenigstens ein bisschen spart, ich glaube gar nicht, dass das möglich ist, aber das bedeutet dann wirklich das Abgeben von der Gesundheitskompetenz. Ich weiß auch nicht genau, ob denn die 75%, die das toll finden, ob denn die nicht würden aufschreien, genau die gleichen, oder wenn es dann so weit käme.
Ja, der andere Gedanke, den ich natürlich noch hatte, wo, wenn du sagst, hey, man wechselt wirklich auf eine Einheitskasse, oder? Das ist ja grundsätzlich ein enormer Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, weil du hast Krankenkassen und du nimmst ihnen die Grundversicherung dann weg. Wahrscheinlich eben private Zusatzversicherungen sind dann immer noch erlaubt, aber es ist ein extremer Markteingriff, den du da vornimmst. Für eine Einheitskasse. Die Frage ist dann, wer betreibt die Einheitskasse? Vergisst das Mandat an der Krankenkasse? Man kann sich immer neu bewerben. Ist es eine staatliche Einheitskrankenkasse, die dann eben die Privaten sozusagen konkurrenziert? Viele Fragen, die ich muss sagen, hat man sich wahrscheinlich bei den 71%, die das Befürworter vielleicht auch nicht so überlegt.
Das ist ein bisschen so. Und man könnte das mal ausprobieren. Es gibt gerade in der Romandie sehr viele, auch Politiker, die das toll finden. Der Pierre-Yves Maillard zum Beispiel, früher Gesundheitsdirektor vom Kanton Waadt. Und ich würde sagen, machen wir es doch so. In der Romandie, zum Beispiel der Kanton Waadt, könnte das mal einführen. Und das wäre mal wirklich innovativ. Die dürfen das machen. Schade für die Waadtländerinnen und Waadtländer. Gut, sie müssen halt dann vielleicht wegziehen, wenn sie mit dem Modell nicht zufrieden sind. Aber ich bin fast sicher, dann wird man sehen, dass das nicht so toll wird, wie man sich's im Moment verspricht. Und wenn man dann vielleicht gleich noch etwas für Gesundheit machen will, aber eigenverantwortlich, dann muss man schauen, dass man ein gutes Bett hat, dass man gut kann schlafen. Und für die das wollen, ist der Hinweis jetzt genau das Richtige.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, gehen wir zum nächsten Thema. Es geht wieder einmal um das Bauen und um die Zuwanderung. Heute ein Interview in der NZZ im Wirtschaftsteil mit dem André Weiss, dem Chef von Implenia, das ist einer der grössten Bauunternehmungen der Schweiz. Und er verkündet ganz locker vom Hocker, ja, Zuwanderung ist doch kein Problem. Rein rechnerisch könnten in der Schweiz 1,6 Millionen Menschen mehr wohnen. Das wäre nochmal mehr Leute als in den letzten 20 Jahren, seit der Einführung von der Personenfreizügigkeit in die Schweiz zugewandert sind, netto. Ja, wie sehen denn, wie, du wohnst in der Stadt Zürich, wie sieht denn die Stadt Zürich aus, wenn der Herr Weiss nochmal ganz viel mehr bauen darf?
Ja. Man merkt natürlich, er steht für eine Verdichtung ein. Das ist das, was er will. Gleichzeitig muss man wirklich auch sagen, es ist ja extrem schwierig zu verdichten. Also die politischen Hürden, die sind so enorm gross. Man hat dann schon über den Heimatschutz gedacht, dann als Stadtbild, wo man hat. Gleichzeitig hat man wirklich die Problematik, dass politisch sehr vieles auch blockiert ist. Also im Gemeinderat in der Stadt Zürich hat man ja einen Vorstoss gehabt, dass man dort, wo man kann man Gebäudehöhe aufentun und man kann einen Stock mehr bauen. Das ist gescheitert im Gemeinderat. Also in der Stadt Zürich möchte man nicht verdichten. Man hat aber gleichzeitig das Wohnungsproblem, dass die Leute eben keine Wohnung mehr finden. Und jetzt sozusagen, ja, man könnte ja 1,6 Millionen Wohnungen mehr bauen. Ja, rein theoretisch ist es wahrscheinlich möglich. Wenn man sich die politische Praxis anschaut, eher nicht.
Also es ist richtig, dass man durchaus ja könnte in die Höhe mehr zulassen und so weiter und auch insbesondere auch in der Stadt ein, zwei Stockwerke aufstocken. Da bin ich ja überhaupt nicht dagegen. Und auch die Kritik an den langen Baubewilligungsverfahren, die teile ich auch. Ich meine, da tun sich Bauämter recht rausnehmen, Sachen zu verzögern, Sachen liegen zu lassen, während nicht nur Wochen, sondern Monate. Das ist ein Skandal. Andererseits, wenn der Herr Weiss einfach so tut, das hat man überhaupt kein Problem und sieht dann irgendwie das alles gar nicht so schlimm, wenn die 1,6 Millionen zusätzlich in der Schweiz wohnen. Oder dann blendet er etwas aus und da tue ich jetzt gerade ein anderes Thema verknüpfen. Er blendet die Fülleffekte aus, wo natürlich unglaubliche Kosten verursachen. Und das hat gestern Abend am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik haben das zwei Referate aufgezeigt, einerseits von Bernd Raffelhüschen, das ist ein deutscher Professor von der Uni Freiburg im Breisgau, dann aber der Rainer Eichenberger, wo das schon seit Jahren halt sagt, oder, dass die Zuwanderung, die hat so Effekt auf wo letztlich und Kosten, oder? Das sei in der Infrastruktur vom Verkehr, also Individualverkehr, sowohl wie öffentlicher Verkehr, auf die Spitäler, auf die Schulen, auch auf andere Politikbereiche, zum Beispiel auf Klimapolitik, wo schwieriger wird, wenn du viel Zuwanderung hast. Und der Zustrom, oder, der kommt beim Herrn Weiss von den Plänen nicht vor. Er ist dann halt wirklich, ja, wir bauen das. Interessant war, wie der Rainer Eichenberger eben so ein bisschen gesagt hat, ja, das Verrückte ist, die Zuwanderung, wo man heute, wenn man die Effekte alle ausblendet und ihre Kosten, dann führt das ein bisschen dazu, dass Zuwanderung natürlich toll ist. Sie ist toll für den, der zuwandert. Sie ist toll für den Unternehmer, den Arbeitgeber, der die Person anstellt. Aber die ganzen Kosten, die tut man auf die Allgemeinheit verteilen. Und das sind die Verlierer von der Zuwanderung. Und darum glaube ich eben, dass es nicht langt, einfach Wohnungen zu bauen für 1,6 Millionen Leute, sondern wir müssen darüber reden, wie dass man die Zuwanderung steuert. Und der Rainer Eichenberger, es ist nicht neu, er seit Jahren sagt er, es brauche eine Aufenthaltsgebühr, eine Art Kurtaxe für Zuwanderer. Konkret 12 bis 15 Franken pro Tag, während 3 bis 5 Jahren. Das würde pro Zuwanderer zwischen 13'000 und 25'000 Franken kosten. Und das sei verkraftbar, weil die Person ja wie von dem, was die Schweiz schon ist, von ihrer Infrastruktur, von ihrem Vermögen, er kann ja dort automatisch daran teilhaben. Wie siehst du die Problematik und die Lösung, die der Rainer Eichenberger vorschlägt?
Ich meine, es ist ja gerade mit diesen zwei Sachen, andere Weise mit Rainer Eichenberger, wenn man die so ein bisschen gegenüberstellt, oder? Eben die Effekte der Zuwanderung. Ich habe das rausgesucht eben für die Wohnungen. Ich habe die Wohnfläche angeschaut seit dem Jahr 2000. Und dort sieht man, dass der Anstieg der Wohnfläche ist eben 19%. Das ist, weil man mehr Wohnraum will pro Kopf. Aber 81% wird eben durch das Bevölkerungswachstum generiert. Also wir bauen 4 von 5 Wohnungen in dem Sinn, theoretisch gesehen wegen der Zuwanderung. Und da muss man sich fragen, oder, will man die negativen Folgen haben von der Zubetonierung der Schweiz? ist eine ganz klare Folge. Und wenn man das akzeptiert, macht man das so wie der Rainer Eichenberger, dass das muss kompensiert werden eben mit einer Einwanderungssteuer. Und das wäre eine politisch sehr interessante Frage. Sind wir bereit, die Schweiz jetzt gerade im Beispiel von den Wohnungen zuzubetonieren für Zuwanderung, wenn wir dafür ein Entgelt bekommen in dem Sinn? Bin mir nicht so sicher, wie die Diskussion
ausgeht. Ja, er sei natürlich, solange die Schweiz wirtschaftlich so gut dasteht, ist sie ein riesiger Magnet. Oder? Er hat auch vorgerechnet, oder, dass der Abstand vom Bruttoinlandprodukt pro Kopf oder zwischen der Schweiz und Polen ist grösser als der Abstand von Polen zu Tunesien. Und niemand in Polen würde Personenfreizügigkeit mit Tunesien wählen, oder? Und darum wird es eigentlich, wie soll ich sagen, der Effekt, dass viele Leute in die Schweiz kommen, der wird wahrscheinlich bestehen bleiben. Ausser eben die Fülleffekte, die führen zu zusätzlichen Kosten, auch zu einer Verringerung von der Lebensqualität, sodass irgendwann einmal Leute sagen, ja nein, also ich wohne lieber im Elsass oder ich wohne lieber in Frankreich rund um Genf oder ich wohne vielleicht lieber am Comersee statt in Locarno oder in Lugano und so. Und das gibt ja schon so einzelne Bewegungen, das ist bekannt, insbesondere in diesen drei Gebieten, die ich jetzt erwähnt habe. Aber das ist ja nicht die Lösung und ich finde wirklich Rainer Eichenberger seine Idee, dass wenigstens ein bisschen zu steuern hat, nämlich noch einen zusätzlichen Effekt, dass dann eher Leute kommen, die sich das leisten können, die 13'000 bis 25'000 Franken. Und das ist eigentlich gut. Das sind dann hochproduktive Personen. Dass, wenn wir wenigstens Zuwanderung haben, dass das eben eine Zuwanderung ist von Leuten, die hochproduktiv sind, weil die zur Gesamtproduktivität von der Schweiz auch noch etwas beitragen.
Aber in dem Punkt, ich höre gerade so in meinem Kopf schon die Stimme von der SP in der Stadt Zürich. Wir haben genau die Diskussion gehabt. Die SP in der Stadt Zürich, die stört sich extrem an der Zuwanderung von reichen Expats, weil die können sich eben die teuren Wohnungen leisten in der Stadt Zürich. Und darum werden die auch gebaut, anstatt dass man günstigen Wohnraum baut. Und da bin ich doch erstaunt gewesen, dass die SPD sogar entdeckt hat, ja, wir sind eigentlich gegen Zuwanderung, aber wenn es einfach von Leuten ist, die Geld haben und dann die teuren Wohnungen mieten.
Das ist komplett absurd. Also, dann müsste man sagen, man tut generell die Zuwanderung halt senken, oder? Aber wenn man dann noch sagt, man tut Zuwanderung, findet man gut von minder qualifizierten Personen, die zum Sozialstaat wenig beitragen, auch wenig zur AV, wo ja die SP so gut findet, wenig in die Steuern allgemein, wo die SP also unglaublich wichtig findet und auch dringend braucht, um ihre linksgrünen Projekte zu finanzieren. Ich meine, das ist dann einfach absurd. Ich meine, dann müssen sie schon konsequent sein und sagen, für ihre Ideen, für ihre Träume und ihre politischen Vorschläge brauchen sie ganz dringend eine Zuwanderung von hochqualifizierten Personen, oder? Ja, wir gehen noch einen Schritt weiter. Heute ist die neueste Variante von vermutlich der ältesten Gesundheitskampagne von der Schweiz gestartet worden, nämlich die nächste Love Life Kampagne, die hat man eingeführt, Mitte von den 80er Jahren, als Kampagne gegen AIDS, gegen HIV. Ich erinnere mich gut, oder? Im Minimum ein Gummi drum, hat es damals geheissen. Viel weiter ist man nämlich nicht, auch heute. Der Werbespot fängt an mit Kondom und so weiter. Aber jetzt gibt's den Safer Sex Check, den kann man irgendwie ausfüllen, den hat man dabei, vermutlich gibt es noch eine App oder so, ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht im Detail studiert, und wenn man den Safer Sex Check den macht, dann sieht man, das hat es heute an einer Medienkonferenz geheißen, ready für Sex, und auf der Kampagne, auf dem Plakat sieht man das auch, man sieht ready für eine schlaflose Nacht zum Beispiel, oder man sieht einen Mann, der das Bett pflegt irgendwie, also irgendwie das Lindtuch wegzieht und er bereitet sich vor, dass er seine Ex-Freundin dort sieht und ja und so weiter. Wie wirkt das auf dich? Ist das die grosse, nötige Kampagne?
Ich zweifle immer an so Aktionskampagnen, ob das wirklich einen Effekt hat. Ich weiss gar nicht, ob es da messbare Zahlen gibt. Vielleicht müsste man mal nachfragen, ob man da wirklich einen Effekt kann messen. Andererseits, ganz ehrlich, du hast den Safer Sex Check, den du kannst machen kannst. Tust du vor dem Sex dem Fall dein Handy für holen und den Check machen? Oder beide machen den? Und ich dachte so, hey, oh Gott, das ist ja so unromantisch, wo es zur Sache geht. Und dann holen beide das Handy für und füllen das vielleicht gemeinsam aus.
Ja, das ist die neue Romantik vermutlich im 21. Jahrhundert. Du kannst dann auch noch gerade das Einverständnis, kann man sicher auch noch gerade dort irgendwie abspeichern oder so. Es ist natürlich eine Katastrophe. Die Kampagne ist immer schon schwierig gewesen. Es ist am Anfang sicher nötig gewesen, um den Gebrauch vom Kondom wirklich schnell, in kürzester Zeit, sehr weit verbreitet zu können. Das ist es auch, also es gibt noch eine Bevölkerungsumfrage, dort sagen 80% der Befragten eben, dass das Kondom wichtig ist gegen sexuell übertragbare Infektionen von HIV und AIDS. Aber bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, dort ist das Bewusstsein noch nicht so weit. Und darum sagt man, es brauche die Kampagne immer noch. Im Übrigen ist noch interessant, Deutschschweiz und Tessin ist das Bewusstsein sehr viel weiter als in der Romandie. Ich weiß gar nicht warum, was mit der Romandie los ist. Und dort findet man auch die Wichtigkeit vom Thema an sich nicht so wichtig. Nur eine von vier Personen in der Westschweiz findet das Thema von der sexuell übertragbaren Krankheiten wirklich wichtig. Wahrscheinlich hängt das miteinander zusammen.
Ach, die Romandie, oder? Was ist bei denen los, muss man an dieser Stelle sagen? Oder vielleicht haben die einfach gar nicht so viel Sex, dass sie sich gar nicht so viele Gedanken darum machen. Oder man müsste sich mal Zahlen anschauen von den sexuell übertragbaren Krankheiten. Vielleicht explodiert das in der Romandie und die hätten die Kampagne ganz dringend nötig.
Das ist durchaus möglich. Ich muss einfach sagen, nach bald 40 Jahren Kampagne, ich meine, es wissen alle, was sie machen müssen, damit sie nicht angesteckt werden. Das ist, glaube ich, langsam der Fall. Wer das wirklich noch nicht weiss, der hat irgendwo durch, muss man auch noch selber noch ein bisschen verantwortlich sein für das, was man macht. Auch für das, was man macht, zusammen mit seinem Partner oder der Partnerin. Und ich zweifle auch, ähnlich wie du, oder? Was mir jetzt noch anbringt, wenn man noch weiter ewig macht. Ich habe manchmal das Gefühl, der Bund hat wahnsinnig Mühe, so Kampagnen irgendwie auch mal aufzuhören und zu sagen, gut, das war's. Wir haben es 40 Jahre lang gemacht. Wer es jetzt nicht weiss, ist möglicherweise halt vielleicht auch ein bisschen selber schuld.
Wir können auch die Eltern ein bisschen die Verantwortung nehmen und sagen, wir gehen davon aus, dass wenn eure Kinder dann mal in das Alter kommen, dass man das Gespräch führt. Auch das in der Schule, das ist ja schon längstens etabliert, dass man über das Thema redet. Ob jetzt eine Plakatkampagne noch der entscheidende Effekt bringt. Ja, eher die Eltern und die Schule.
Noch ein letztes Thema, weil wir darüber gestolpert sind. Also ich habe es dir erzählt und du hast gesagt, das ist ja klar, oder? Binau.ch wird gemeldet im HB in Zürich, wird mit Heroinersatz von der Abgabestelle dealet. Also die Rögler kommen neuerdings eben eine ganze Wochenration über von einem Heroinersatz, der Diafin heisst. Und offenbar, sie hat auch da einen Screenshot aus einer Rundschau-Sendung, gehen die Drogensüchtigen an HB und tun da damit dealen. Ich bin da drüber gestolpert, ich denke, das kann ja nicht sein. Und du hast dann so gesagt, ja hey, ganz normal.
Ja, ich denke, die Rundschau ist da etwas ganz Grosses auf der Spur, dass um den HB rundherum gedealt wird. Also ich meine, ich bin immer noch daran denken, der Blattspitz ist neben dem HB, also es hat eine leichte Vorgeschichte dort. Ja, dass Leute, die die Ersatzprodukte bekommen, die nachher weiterverkaufen, um ihren eigenen Konsum zu finanzieren, überrascht das noch irgendjemand, kann ich sagen. Und das andere, ja, ganz ehrlich, klar, wenn du es ihnen abgibst für mehrere Tage oder eine ganze Woche, dass man dann mehr Menge hat zum Verkaufen, ist auch klar. Andererseits, das hat man schon früher gemacht, als man die Tagesdosis geholt hat, dann ist man einfach jeden Tag gegangen. Von dem her, also muss ich sagen, die Rundschau, mein Gott, da haben wir gar nichts aufgedeckt.
Wir haben das eigentlich eingeführt mit dem Ausbruch von der Pandemie. Rund 450 Personen kommen so eine Wochenration von diesem Stoff über. Das ist schon noch verrückt. Und die Polizei hat aber seither doppelt so viel Diafin von diesem Stoff also sichergestellt wie vorher. Man könnte ja auch wieder zurück, wo man einfach eine Tagesdosis abgibt. Du sagst zwar, dann wird auch dealt, aber natürlich vermutlich mit viel weniger.
Vermutlich mit viel weniger. Klar, der Aufwand ist natürlich dann auch grösser, oder? Wenn du wirklich jeden Tag dann sozusagen das musst du verkaufen, um deinen eigenen Konsum dann finanzieren. Ja, also klar, es ist wie absehbar gewesen, dass das passiert. Die Frage ist dann wirklich, wieso geht man nicht zurück auf die Eintagesration? tut mir da viel, so viel Kosten einsparen, dass sich das finanziell lohnt. Ich habe noch ein Zitat rausgesucht, mit einem Psychiater interviewt, Thilo Beck, und der hat gesagt, für ihn würde es sogar so weit gehen, dass man eine Abgabe bis zu einem Monat sich vorstellen könnte, weil eben nur ein kleiner Teil hat eigentlich Schwierigkeiten und würde das weiterverkaufen. Und es geht ja auch um die Selbstständigkeit von den Leuten.
Ja, das ist typisch bei der Drogenpolitik. Man tut Probleme immer kleinreden und als Einzelfall darstellen. Das kennen wir auch von anderen Politikthemen. Immer dann, wenn es schief läuft, dann ist es nur ganz, ganz etwas Kleines. Tagesdosis oder Wochendosis ist uns egal. Bern einfach gibt es jeden Tag als Tagesdosis direkt zu euch heim. Danke vielmals fürs Zuhören. Dünnt uns weiterempfehlen. Dünnt uns hoch bewerten auf diesem Portal, wo ihr uns hört. Das war es. Bern einfach vom 25. April. Morgen sind wir wieder dabei. Schaltet wieder ein und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.